Dietrich, erstmal vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Du bist Kulturwissenschaftler und Poptheoretiker und seit 1992 bei uns an der Merz Akademie in Stuttgart. Das ist dein Lehrauftrag.
Und nee, ich habe eine Professur.
Eine Professur, Entschuldigung. Und über die Jahre hinweg gesehen, was hat sich denn in der Popkultur in Richtung schulische Ausbildung verändert?
Also früher war es so, dass die Studierenden, die irgendwas mit Popmusik oder anderen Bereichen der Subkulturen zu tun hatten, auch meistens interessante Arbeiten an der Akademie gemacht haben. Also man kann nicht sagen, dass es einen Zusammenhang gab zwischen der künstlerischen Qualität und der Nähe zu subkulturellen Phänomenen. Und das hat sich geändert. Das ist heute nicht mehr so. Es gibt heute beide Fälle. Es gibt erstmal Fälle von Leuten, die sich dafür überhaupt nicht interessieren und sehr gute Arbeit machen. Und es gibt auch vor allem noch viel häufige Fälle von Leuten, die sehr viel damit zu tun haben, aber keine guten Arbeit machen. Es war eigentlich so, dass ich mich daran erinnern kann, dass wir so bis in die späten 90er bei der Mappenprüfung, wenn jemand sich für Graffiti interessierte, das war meistens auch immer jemand, der sonst ziemlich gut war und wo sagte, ja, das können wir aufnehmen, wird jemand, macht interessante Sachen. Da gab es eine Zeit, da war das egal. Und da irgendwann konnte man sagen, wer sich für Graffiti interessiert, macht meistens keine guten Sachen. Und natürlich, da gibt es immer Ausnahmen, aber das ist auffällig. Also subkulturelle Orientierung hat einen Grad von Normalität erreicht, der es unmöglich macht, irgendwelche Schlüsse daraus zu ziehen, in Bezug auf, sagen wir mal, die Originalität oder die Eigensinnigkeit der betreffenden Person. Sondern es ist eben es ist der Modus, in dem man heutzutage normal ist, ist, dass man mit irgendwas unnormal beschäftigt ist. Und das ist also Normalität verwaltet, Anormalität verwaltet Normalität. Das ist eigentlich die Regel heutzutage. Natürlich auf dem höheren Sinne ergibt das wieder Normalität und es ergibt natürlich auch wieder Abweichungen. Und jemand, der damit... Es gibt natürlich immer wieder Leute, die man auch erkennt, dass sie damit nichts zu tun haben. Aber das sind eben oft Leute, die außerhalb der Popkultur stehen oder sehr an ihren Rändern. Das ist das eine. Das andere ist, dass als ich angefangen habe zu unterrichten, sowas wie Kulturtheorie oder Kulturwissenschaft mit sich zumindest im Zentrum dieser Fächer und vor allem in Deutschland nicht sehr viel mit Sub-, Gegen- oder Popkultur beschäftigt hat, sondern das war Alltagskultur, Nationalkultur oder Kulturen von bestimmten Berufsgruppen, Klassen und hat nichts damit zu tun mit den Orientierungen von Subjekten in einer Welt, in der diese Orientierung frei gewählt zu sein schien, mit bestimmten Inhalten verbunden war und auf der anderen Seite natürlich die Objekte, an denen sie festgemacht waren, käufliche waren. Also diese neue Situation, die eigentlich schon seit 50 Jahren so herrscht, war von der Kultur, von den Kulturwissenschaften, zumindest in Deutschland, kaum beachtet worden, wenn überhaupt dann in kritischer Form, zwar in den Anfängen der Frankfurter Schule, aber dann erstmal nicht mehr. Dann war das einfach nur die Kulturindustrie und dann gab es noch in britischen Cultural Studies. Aber das waren alles Dinge, die von der deutschen Kulturwissenschaft aus gesehen sehr am Rande lagen. Und das hat sich auch in den Jahren, in denen ich jetzt an der Merz-Akademie unterrichtet habe, mit einigen Unterbrechungen, hat sich das auch völlig geändert. Das ist auch jetzt sozusagen, sind eigentlich Gegenstände der Pop-, Sub-, Gegen-, Massen-, Alltagskultur sind, stehen im Zentrum von kulturwissenschaftlichen Fragestellungen, sind eigentlich richtig weit verbreitet. Das ist das Zweite. Und generell in den speziell in den Künsten, also in der bildenden Kunst, ist es heutzutage so, man muss sich nur die aktuelle Whitney Biennale ansehen, dass eigentlich alles, was an Kunsttheorie oder an erklärenden Texten in so einem Katalog steht, von so einer Biennale, die ja eine von vielen Biennalen ist, nicht mehr ohne Subkulturtheorie auskommt. Also die ganze Whitney Biennale ist, jedes Werk eigentlich erklärt sich nicht mehr aus historischen, kulturellen Herkünften, Heritages oder sonst was, sondern erklärt sich aus Subkulturzugehörigkeiten und oder aber der Auseinandersetzung damit. Und es setzt sozusagen voraus, dass die ganze Kunstrezeption, die sich in den Subkulturen auskennt, sich für Bestandteil davon hält, etc. Und also insofern kann man sagen, dass das, wofür meine Generation in den Kulturwissenschaften gearbeitet hat, das war sehr erfolgreich. Ne? Das hat sich durchgesetzt. Das ist jetzt normal und angekommen und erfolgreich. Und wie immer, wenn man Erfolg gehabt hat, ist der Erfolg erstens nicht der, den man wollte, und zweitens sowieso eine dubiose Angelegenheit.
Und diese Entwicklung über die Jahre, was hat es jetzt für Auswirkungen bei der Ausbildung von deinen Kunststudenten?
Ach ja, bei einzelnen Studenten ist es nach wie vor so wie immer, dass man versucht, ihnen zu helfen, das für sie Spezifische zu ermitteln. Ne? Also es geht ja nicht, es gibt ja nach wie vor einen sehr engen Rahmen, in dem man zusammenarbeitet. Und dieser enge Rahmen besteht darin, dass die Leute, was weiß ich, 4 Jahre hier sind und man sie da 2 Tage die Woche maximal sieht und da auch nicht allzu lange und da auch immer noch meistens in Begleitung von vielen anderen. Also das sind keine besonders engen Kontakte, um teilweise oft sehr komplizierte Dinge zu regeln oder zu ermitteln. Und das Arbeiten mit diesen Rahmenbedingungen hat sich eigentlich nicht verändert dadurch, dass die Rolle der Popkultur dabei eine andere geworden ist. Für mich kann ich sagen, aber das geht jedem so, der längere Zeit einen Job macht, dass ich da irgendwie routinierter geworden bin. Zum anderen, dass die Funktion, die ich habe, weil ich ja nun jetzt nicht die gesamte Ausbildung der hier Studierenden übernehme, auch nicht in einzelnen Fällen, sondern einen ganz bestimmten Aspekt davon, nämlich den Umgang mit Texten und theoretischem Material, dass ich darin, dass das heute sehr viel stärker akzeptiert ist als früher, dass die Schule sich als eine Hochschule mit spezieller einen speziellen Wert auf den theoretischen Teil legt, dass das selbstverständlich geworden ist, während das früher umstritten war. Aber sozusagen im Face-to-Face-Kontakt mit Studierenden hat sich eigentlich nicht viel geändert.
Und speziell bei der Merz-Akademie, du hast ja auch die Möglichkeit für den Vergleich auch mit anderen Hochschulen, auch mit staatlichen Hochschulen. Gibt es einen Unterschied speziell bei der Merz-Akademie?
Also ich würde sagen, es gibt in Deutschland mittlerweile, da gibt es einen Unterschied. Vor 15 Jahren gab es in Deutschland traditionelle und nicht traditionelle Kurzhochschulen. Die traditionellen waren diejenigen, die mit dem Meisterklassensystem arbeiteten, die Theorie und jede Art von Reflexion raushielten und sich ans Handwerkliche hielten und ansonsten an das Genie glaubten. Das waren die traditionellen. Und die nicht traditionellen, davon gab es nicht sehr viele und die gingen dann unterschiedliche Wege, um unterschiedliche Wege zu gehen. Heute gibt es sehr viele verschiedene Formen der nicht traditionellen Kunstakademien und daneben immer noch eine ganze Menge traditioneller, aber es sind sehr viel weniger geworden. Und die nicht traditionellen lassen sich auch nicht mehr über einen Kamm scheren, da gehen unterschiedliche Wege. Und auch gerade die Merz-Akademie ist ja oft, was ihre internationalen Kooperation betrifft, oft im internationalen Bereich, also mit Portsmouth in England oder teilweise mit Wien, also viel mehr in, oder Zürich, viel mehr in so internationalen Situationen eingebunden als jetzt in nationale, sodass man sagen kann, man befindet sich ja, wir sind auch Mitglied diverser europäischer Hochschulverbände, dass man sagen kann, in so einer europäischen Entwicklung sind wir für das zurzeit geforderte, haben wir auf die zurzeit eingeschlagene Richtung, die Kunstausbildung stärker zu akademisieren, immerhin ein paar Ideen, ein paar Antworten darauf. Die meisten Kunsthochschulen haben das nicht. Aber das ist natürlich das ist eine komplexe Situation, auch ein Problem, die vom im sogenannten Bologna-Prozess und von der EU vorangetriebenen Entwicklung der Kunsthochschulen, diese mehr wie normale Universitäten zu betreiben und also eben zu akademisieren, Titel zu vergeben, wie man sie an normalen Universitäten vergibt, ist einerseits eine antitraditionelle Entwicklung. Also sie richtet sich gegen die traditionellen Kunstakademien. Das finde ich gut daran. Aber sie führt zu einer anderen Form von Institutionalisierung und Standardisierung, die ich auch wiederum nicht richtig finde. Also das ist ein zweischneidiges Schwert und die Märzakademie ist einerseits zwar sozusagen vorbereitet darauf, hat Antworten auf diese Situation, kann aber auf der anderen Seite auch in die Gefahr kommen, einfach zu gut reinzupassen. Das könnte ein Problem werden. Insofern gibt es in dem Verhältnis einer Kunsthochschule mit hohem Theorieanteil, die das ja immer so konzipiert hat, dass der Theorieanteil dazu da sein soll, die Studierenden dazu zu befähigen, zu kritischen Künstlern sozusagen zu werden, also ihre Kritik, ihre kritische Positionen zu ermöglichen oder sie dabei zu unterstützen, dass das jetzt eher zu so einer pragmatischen Theorie oder pragmatischen Intellektualität führt, die nicht mehr in einem kritischen Verhältnis steht zu dem, was man macht, sondern zu einem ausstattenden, alimentierenden, das einfach nur die sonstigen Tätigkeiten unterstützt, aber ja, nicht mehr in Frage stellt.
Und jetzt allgemein auch mal den Blick über den großen Teich. Du warst ja bei der School of Art in L.A. gewesen.
Art Center.
Mhm. Und welchen Unterschied siehst du zwischen dem amerikanischen System der Ausbildung für Kunststudenten und dem deutschen?
Ja, also damals war der ganz klar zu bestimmen, das amerikanische war schon akademisiert, das amerikanische war schon weit entfernt von den traditionellen europäischen Kunsthochschulen oder vor allem von den traditionellen deutschen. Und das war überall so in allen. Das ist mittlerweile nicht mehr so stark zu unterscheiden. Es gibt ein Element der amerikanischen Kunstausbildung, das es hier nicht gibt, und das ist ich weiß nicht, wie viel Prozent, ein ganz großer Anteil in 1:1 Kontakten besteht. Also die Studierenden sitzen in ihren Studios oder in so kleinen Zellen, in denen sie arbeiten, und da haben sie jeweils einstündige Meetings mit ihren Professoren. Erst kommt der eine, dann kommt der nächste, dann kommt der nächste. Und die Professoren gehen von Zelle zu Zelle. So verbringen die ihre Tage. Die Studierenden verbringen ihre Tage damit, dass ein Professor nach dem anderen kommt. Und die Professoren sagen immer das, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, und geben Tipps, was man mal lesen sollte, etc. Und die Studierenden nehmen das so zur Kenntnis. Und das ist eine sehr, sehr dominante Form des Unterrichts, sogenannte Studio Crits. Und bei der ich beobachten konnte, dass ein wahnsinniger Narzissmus und Individualismus entsteht. Also die Leute lernen sehr gut, sich selbst darzustellen, sich selbst zu beschreiben, ihre Arbeit zu beschreiben, und verlieren aber sozusagen den Sinn für die Tatsache, dass sie zu Gruppen gehören. Ne? Und natürlich ist das ist auch sehr kostenaufwendig. Das kostet natürlich wahnsinnig viel Geld. Also man muss sich mal vorstellen, sozusagen ein Professor, der eine Stunde verbringt, kostet halt das, was ein Professor kostet, der eine Stunde verbringt. Wenn er die mit 30 Studierenden verbringt, teilen sich quasi die 30 Studierenden, so sie Gebühren zahlen, oder der Staat, der sie unterstützt, diese Stunde. Wenn sie grundsätzlich alleine mit jemandem verbringt, ist das für den einzelnen Studierenden wahnsinnig teuer. Und das ist nur einer von vielen Gründen dafür, dass die Studiengebühren in amerikanischen Hochschulen absolut unbezahlbar sind. Beziehungsweise die Leute kriegen Kredite, die sie ihr Leben lang abzahlen. Das gilt eigentlich nicht nur für Kunsthochschulen, sondern es gilt für die gesamte amerikanische Hochschulausbildung. Es ist ein riesiges Problem, dass sie so kostenintensiv ist und dass die Kosten von den Leuten selbst getragen werden. Und es ist weiterhin so, dass die Hochschulen sozusagen private, profitorientierte Unternehmen sind und nicht gemeinnützige, wie zum Beispiel diese hier, dass sie halt versuchen, auf alle möglichen Art und Weisen finanzielle Mittel einzuwerben. Das ist natürlich das prägt die Arbeit entscheidend, ne? Also das, was man so tut an so einer Hochschule. Und da sind eigentlich die Hochschulen unterschiedlich in ihrer Ausrichtung. Also und auch was einzelne Studienbereiche betrifft. Also ich habe solche kennengelernt, in denen zum Beispiel ein Bereich, ein bestimmter, sagen wir mal, Designbereich einer Hochschule als Profit Center sozusagen definiert wird. Und darum geht es. Das muss das Geld bringen. Und andere sind eher fürs Renommee da, ne? Und mit unterschiedlich umgegangen. Das sind eben Firmen, die natürlich allen möglichen staatlichen Auflagen unterliegen. Es gibt nach wie vor auch so ein paar Bildungsstandards, aber also gesetzliche Standards, aber im Prinzip sozusagen so geführt werden. Und dabei hat natürlich dann auch die Wirtschaft, die Galerien einen sehr starken Einfluss. Das ist eigentlich eine Situation, die sich hier auch langsam entwickelt, ne? dass die Privatwirtschaft immer stärkeren Einfluss auf die Ausbildungsstätten hat, dass die Autonomie der Lehre stark im Schwinden befindlich ist. Ne? Auch da kann man sagen, dass wir hier noch eine ganz gute Situation haben und uns sehr vieles vom Hals gehalten haben. Aber strukturell ist das natürlich ein Problem.
Und inwiefern ist das dann hier zum Beispiel an der Märzakademie schon zu spüren, dass eben dieser finanzielle Aspekt immer mehr Einfluss hat?
Naja, ich würde sagen, an der Märzakademie herrscht einigermaßen Stabilität. Und es ist gerade nicht so zu spüren. Es hat sich da nicht viel entwickelt zum Schlechteren in letzter Zeit. Im Gegenteil, dadurch, dass Hochschulgebühren ist überall eingeführt werden in Deutschland, ist die Lage in der Märzakademie relativ besser als vorher im Verhältnis zu anderen. Also das, was man kriegt sozusagen für sein Geld. Ich denke, dass die Abhängigkeit von Hochschulen jeder Art von der Wirtschaft oder von externen ökonomischen Faktoren natürlich immer sehr stark damit zusammenhängt, für was man gerade ausbildet. Je mehr man quasi ausbildet für ein Ziel, das eine relative Autonomie, Selbstbestimmung der Studierenden am Ende ihrer Ausbildung ist und nicht eine ganz bestimmte gesellschaftliche Funktion, desto weniger kann man auch unmittelbar überhaupt von der Wirtschaft irgendwie Geld einwerben, weil es gibt nicht die spezielle Branche, die jetzt ein Interesse daran hat, dass man so und so ausbildet. Es gibt eigentlich sozusagen Leute, die mittelbar etwas davon haben oder auch Branchen, ökonomische Interessen, die mittelbar etwas davon haben, aber das ist nicht so unmittelbar sichtbar für die. Das heißt, es ist eine etwas insgesamt vermittelteres Verhältnis zur Ökonomie, was den Vorteil hat, dass es weniger Druck gibt, und den Nachteil, dass diese Mittel dann auch fehlen.
Was hat das dann zum Beispiel für direkte Auswirkungen, wenn man auch im Bereich der zeitgenössischen Kunst arbeitet? Weil es ist ja so, man ist in der Hauptschule, man ist in der Hochschule, bewegt man sich ja quasi wie in einer Blase. Also man kann sich austoben, man muss jetzt noch nicht so sehr an die Zukunft denken, aber wenn es jetzt immer weiter ansteigt, immer mehr den Einfluss an den Hochschulen bekommt, was hat das dann für Auswirkungen auf die Arbeit direkt?
Gut, es gibt natürlich die Tendenz überall zu Künstlern, die schon in der Ausbildung komplett für ganz bestimmte Galerien arbeiten, die sozusagen schon einfach einen bestimmten Stil entwickelt haben, die bei dem und dem Galeristen ankommen wollen. Sowas gibt es zunehmend stärker. Und Also ich würde mal sagen, da generell die Konkurrenz um die selbstverwirklichungsintensiven Arbeitsplätze größer geworden ist und auf der anderen Seite auch der, wenn man es so ausdrücken will, Selbstverwirklichungskoeffizient in diesen Berufen kleiner, streiten sich also, kämpfen also mehr Leute einen härteren Konkurrenzkampf um immer weniger Plätze darin und sind zu allen möglichen Kompromissen bereit und auch dazu, diese Kompromisse immer früher einzugehen. Das ist eine beobachtbare Tendenz und die Rolle der Hochschule und die Rolle der darin Arbeitenden ist, diesen Prozess entgegenzuwirken, soweit es geht. Auf der anderen Seite auch nicht die Illusion zu erwecken, dass man als Einzelner oder als eine kleine Institution die gesellschaftlichen Verhältnisse so ändern kann, dass man so eine Blase auf Permanenz stellen kann. Das geht natürlich nicht. Und Blase ist es im gewissen Sinne natürlich tatsächlich.
Kurz am Schluss mit zusammengefasst mit den ganzen Entwicklungen der letzten paar Jahren. Was muss deiner Meinung nach denn ein Kunsthochschulstudent, auf was muss er denn sich alles gefasst machen, wenn er jetzt aus der Kunsthochschule rausgeht, mit seiner Arbeit im Gepäck und sich selber und seine Arbeit eben durchsetzen möchte?
Das ist natürlich, das kommt natürlich drauf an. Also ich glaube, dass ein guter Künstler, gute Künstlerin heutzutage nicht einem klaren Idee von Künstlerberuf folgen sollte. Jedenfalls nicht so unmittelbar nach der Hochschule, sondern bestimmte Interessen hat, bestimmte Dinge wissen will, Erkenntnisinteressen hat und versucht, die zu verfolgen. Und dabei halt verschiedene Wege geht. Das erscheint mir, und sich dabei möglichst unabhängig zu halten, also sich möglicherweise die Unabhängigkeit, die man im einen Bereich braucht, dann damit zu erkaufen, dass man in irgendeinem ganz anderen, den man aber auch interessant findet, ne, der auch irgendwie was erkenntnisinteressenmäßig interessant ist, das ist, glaube ich, so die einzige Möglichkeit. Die andere, die wäre sozusagen zu wissen, man will der und der werden und dafür ist das und das nötig und das zu verfolgen, ist, glaube ich, der Weg, der zu so einem standardisierten Modell führt. Und oder was es auch gibt, so dieser Versuch, den man bei amerikanischen Künstlern viel sieht, so viel wie möglich inhaltlich abzudecken, um quasi nicht nur was, um sozusagen das Material zu besetzen, ist, glaube ich, auch eher Stress. Also ich glaube, es müsste darum gehen, eine klare Vorstellung von dem zu haben, was man wissen will und auch von dem, was man mitteilen will und möglichst keine klare Vorstellung davon, wie das gehen soll. Also dass man da aber natürlich ein starkes Interesse oder auch eine Fähigkeit und Spaß an der Herstellung von Zusammenhängen, also sozialen Zusammenhängen. Aber die sozusagen schon genau sich entworfen und erfunden zu haben, ist, glaube ich, eher ungünstig.